Als Lesung habe ich einen Text aus dem Jakobusbrief gewählt, Jakobus 1. Dort heißt es, ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Freuen wir uns auf die Predigt nach dem nächsten Lied. Es wird um besondere Gottesdienstzeiten, Erlebnisse in unserem Leben gehen, sie zu erkennen und entsprechend damit umzugehen.
Lieben, reden wir übers Wetter. Wetter geht immer, oder? Übers Wetter kann man doch immer philosophieren und es gibt kein Wetter, das nicht Gesprächsstoff böte. Der einen ist es zu kalt, dem anderen ist es zu warm. Übers Wetter lässt sich doch vortrefflich streiten. Nur in diesem Sommer sind sich so ziemlich alle einig, zu heiß, zu extrem, zu trocken. Der Dichter Erhard Bellermann formulierte es ein wenig lyrisch. Wetter ist ein beliebter Gesprächsstoff, sagt er. Er ist dehnbar wie der Stoff. Man muss ihn weder waschen noch bügeln. Er hat gute Maschen eingewebt und bietet jede Menge Gesprächsaufhänger. Marie von Ebner-Eschenbach sah das ganz anders und sie schrieb: Wohlerzogene Menschen sprechen in der Gesellschaft weder vom Wetter noch von der Religion. Der adeligen Freifrau war das Thema vielleicht zu platt und an anderer Stelle meinte sie, übers Wetter kann man auch mit dem Dümmsten reden. Es ist so anspruchslos, so einfach, dass jeder seinen Senf dazugeben kann. Reden wir also übers Wetter. Jesus jedenfalls ist solches Vorurteilsgehabe egal. Und er spricht mit den Menschen übers Wetter. Und er spricht mit den Menschen über Religion. Und das hört sich dann so an. Dann sagte Jesus zu den Menschenmengen: Wenn ihr im Westen eine Wolke aufsteigen seht, dann sagt ihr unverzüglich, dass Regen kommt. Und so ist es dann auch. Und wenn der Südwind aufkommt, dann sagt ihr: Oh, es wird heiß werden. Und genauso geschieht es dann auch. Ihr frommen Schauspieler, ihr könnt das Erscheinungsbild der Erde und des Himmels beurteilen. Wie kann es dann sein, dass ihr diese besondere Gotteszeit nicht erkennen könnt? Warum beurteilt ihr nicht von euch selbst aus, was Gottes gerechtem Willen entspricht? Wenn du dich zusammen mit deinem Gegner auf dem Weg zum Machthaber befindest, bemühe dich unterwegs mit aller Kraft um eine Versöhnung mit ihm, damit nicht das passiert. Er zerrt dich vor den Richter und der Richter übergibt dich dem Gerichtsdiener und der wirft dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Reden wir übers Wetter. Jesus redet mit den Menschen übers Wetter und er bestätigt ihnen, eure Vorhersagen, die treffen ein. Jesus lobt seine Zuhörer als kompetente Wetterexperten. Jesus lobt ihre zielsichere Beobachtung und ihre exakte Schlussfolgerung. Die Menschen sind gute Wetterfrösche, ganz ohne Barometer, Hygroskopen und ohne den deutschen Wetterdienst. Ja, die Menschen damals mussten auch Wetterexperten sein, denn die meisten von ihnen arbeiteten unter freiem Himmel. Sie lebten einen Großteil des Tages draußen und ob etwas in ihren Kühllagern, die sie in die Erde gegraben hatten, verdarb oder hielt, hing davon ab, ob über Mittelmeer wasserträchtige Wolken waren oder ob heiße Luft aus der Negev-Wüste alles zu verbrennen drohte. Das Leben der Menschen hing entscheidend davon ab, dass sie die Wetteranzeichen richtig erkannten. Das kommende Wetter zu erkennen und die Phänomene zu deuten, das war überlebenswichtig. Und deswegen ist die entscheidende Frage gar nicht so sehr, wie gefällt dir das Wetter, sondern hast du es kommen sehen? Haben wir es kommen sehen, wie das Wetter werden wird, und haben wir uns darauf eingestellt? Jesus bescheinigt den Leuten auf diesem Gebiet eine exzellente Auffassungsgabe. Er lobt ihre gut geschulte Analysefähigkeit und er sieht, dass sie erfolgreich anwenden können, was sie von dem Wettervorhersagen ablesen. Sie sind Experten, wenn es darum geht, die meteorologische Zukunft einzuschätzen. Wir heute, bis auf den Bauernkalender vielleicht, den 100-Jährigen, sind nicht mehr ganz so hervorragende Wetterfrösche wie die Menschen damals. Nicht nur, weil Wettercom und Co. uns den Job abgenommen haben, sondern auch, weil es für unsere Einkommen eher egal ist, ob der Wind aus dem Westen oder aus dem Norden bläst, ob der Regen vom Osten oder vom Süden her kommt. Es ist uns eigentlich für das, womit wir leben und womit wir unser Geld verdienen, meist egal. Regen, Sonne und Wind sind für uns eher sehr emotionale Geschehnisse. So zum Beispiel bei der morgendlichen Fahrradfahrt zur Arbeit oder dem feierabendlichen Spaziergang oder wenigstens für die Urlaubsplanung ist es doch interessant, wie das Wetter werden könnte. Dabei sind wir gar nicht schlechter als die damaligen. Statt des Wetters beobachten wir die Börse. Wir kennen den Rohölpreis genau. Wir lassen uns unsere Renten 20 Jahre vorher auf den Cent berechnen. Und wir wissen heute schon, ob die Wirtschaft nächstes Jahr wieder wächst oder auch nicht. Und natürlich wissen wir alle, auch wenn wir es nicht zugeben, was nächste Woche bei Aldi im Angebot ist. Entsprechend reagieren wir. Wir kaufen Elektroautos. Wir schließen ETF-Sparpläne ab, wir meiden Billigfleisch und wir stählen natürlich unsere Fitness. Wir sind vorbereitet, kann da kommen, was will. Jesus würde uns also auch bescheinigen, ihr seid zukunftsfähig, ihr seid gute Beobachter, ihr könnt eine klare Analyse der Situation stellen, ihr könnt euch auf die Herausforderungen des Lebens einstellen. Kompliment, ihr seid Experten. Jedoch, während sich die Zuhörenden von Jesus noch an den Komplimenten berauschen, tritt Jesus nun so richtig auf. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Ihr frommen Schauspieler, ihr frommen Schauspieler, so konfrontiert er seine Zuhörenden. Ihr könnt das Erscheinungsbild der Erde und des Himmels beurteilen. Wie kann es dann sein, dass ihr diese besondere Gotteszeit nicht erkennen könnt? Wie beurteilt ihr nicht von euch selbst aus, was Gottes gerechten Willen entspricht? Aua, möchte ich da sagen, das sitzt, ihr frommen Schauspieler. Luther übersetzte, ihr Heuchler. Das ist bitter. Das tut regelrecht weh. Gerade noch so nett übers Wetter geplaudert, gerade noch Komplimente verteilt, gerade noch Expertenwissen gelobt und nun dieser verbale Zuschlag, ihr frommen Schauspieler. Das tut weh. Sie, die Zuhörenden, die zukunftsfähigen Experten, die so stolz auf ihre Kompetenzen sind, Sie, denen nichts entgeht, Sie haben das aktuelle Wetterzeichen übersehen. Wie peinlich, wie unangenehm, ja beinahe schon wie katastrophal. Im griechischen Wortlaut steht tatsächlich Schauspieler, der Mime. Das zuvor eingefügte Wort fromm lässt jedoch das ganze Wortspiel sehr sarkastisch erscheinen. Denn weder am Schauspielberuf an sich noch an einer frommen Lebensweise wäre ja etwas auszusetzen. Aber diese Kombination von fromm und Schauspielerei lässt die Dinge und die Menschen suspekt werden. Die Verbindung von fromm und den anderen etwas vorspielen, vorgaukeln, vortäuschen, deutet eine gefährliche Haltung an. Die Anklage Jesu lautet deshalb: Ihr seid nicht authentisch. Ihr redet anders, als ihr lebt. Ihr betet anders, als ihr denkt. In Gottes Augen seid ihr deswegen Schauspieler. Die ganze Souveränität, die ganze Gelassenheit, die ganze Sicherheit ist vorgetäuscht und entspricht nicht der Wirklichkeit. Doch wieso? Wieso sagt Jesus das? Er liefert selbst die Antwort: Warum beurteilt ihr nicht von euch selbst aus, was Gottes gerechten Willen entspricht? Jesus zielt auf einen Lebensbereich, in dem Menschen kolossal versagen können: Gerechtigkeit. Das Miteinanderleben verantwortlich gestalten. Darauf kommt es Jesus an. Gerecht leben, damit auch die anderen neben uns leben können. Gerecht leben, damit andere Menschen nicht ausgegrenzt werden. Gerecht leben, damit Vielfalt möglich bleibt und Gottes Schöpfungsreichtum sich entfalten und entwickeln darf. Dafür sorgen, dass alle leben und nicht nur gerade so überleben können. Gottes Gerechtigkeit benötigt unser Handeln, unser Denken aus dem Willen des gerechten Gottes heraus. Und so dreht sich der Blick auf das Expertensein um. Denn wir Menschen dürfen Expertinnen und Experten dafür sein, wie es anderen Menschen geht, wie andere Menschen leben, und Expertinnen und Experten dafür, dass andere Menschen gerecht leben können. Denn darin gründet sich Gottes Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist darauf angewiesen, dass wir gerechtes Denken und gerechtes Handeln entwickeln. Wir dürfen Menschen sein, die sich darin auskennen, wie man gerecht miteinander lebt. Dazu braucht es keine besondere Antenne. Dazu muss man nicht besonders fromm sein. Gerechtes Handeln erwartet Gott, denn dazu hat er uns Menschen grundsätzlich befähigt, grundlegend befähigt. Deswegen sagt Jesus: Ihr tut so, als ob ihr euer Leben im Griff habt, weil ihr den Regen genau vorhersagen könnt, aber ihr seid oft unfähig, wie Menschen zu leben. Das ist die Anklage Jesu gegenüber seinen Zuhörenden. Man könnte es ins Neue übersetzen und sagen: Während ihr also so erfolgreich eure materielle Zukunft regelt und sichert, gehen rechts und links von euch Welten zugrunde. Und ihr Lieben, alleine der Blick in die Schlagzeilen in den letzten Wochen lässt uns ganz plastisch vor Augen treten, wie ungerecht es in unserer Welt zugeht. Wie ungerecht es bis in die kleinsten Details hinein zugeht und wie sehr die Starken dominieren, die Mächtigen dominieren und wie sehr scheinbar das Geld regiert. Die Gerechtigkeit, sie leidet in unserer Welt. Die Gerechtigkeit, sie leidet auch gerade heute und jetzt, während wir Gottesdienst feiern. Und Jesus klopft bei uns an. Und er fragt uns: Wie steht es mit eurem Bewusstsein von gelingendem Leben für euch und die anderen? Wie leben wir Gottes Gerechtigkeit im Umgang mit hungrigen Menschen, im Umgang mit kranken Menschen, im Umgang mit heimatlosen Menschen, im Umgang mit sozial benachteiligten Menschen? Die Gegenfrage wäre dann: Wer könnte uns eigentlich anklagen wegen eines vielleicht ungerechten Lebensstiles? Die viel zitierten Kaffeebauern in Kolumbien, die oft vor Augen gestellten Kinder in Afrika, die seltene Erde für unsere technischen Geräte schürfen, ohne die wir kaum eine Minute in der Hand auskommen können. Die Menschen, die mit hochchemischen Toxen arbeiten, damit die Dinge hergestellt werden können, die wir ganz selbstverständlich einkaufen. Oder die Frauen, die 12 und 14 Stunden lang unsere Kleidung nähen, die wir stolz tragen. Was würden Sie wohl denken über Gerechtigkeit? Wie würden Sie unser Gerechtigkeitsempfinden einschätzen? Und was fällt mir da als meine Antwort ein? Diese Selbstkritik, die passt mir nicht. Und ich möchte sie gerne beiseite schieben und möchte gerne antworten, ja, die Welt ist eben so, was soll ich denn schon tun? Die Strukturen sind doch festgelegt. Ich kann doch auch nichts dafür, dass ich im reichen Deutschland geboren worden bin und hier leben darf. Wie selbstkritisch erlaube ich mir gegenüber zu sein? Und wie schnell rede ich mir die Ungerechtigkeiten schön und schiebe sie beiseite? Frommer Schauspieler, sagt Jesus zu mir. Gerechtigkeit wird meistens dann interessant, wenn mir jemand etwas schuldig geblieben ist. Dann ist mir Gerechtigkeit sehr wichtig und dann weiß ich, was mein Recht ist und wie ich mein Recht einklagen und einfordern darf. Aber wann habe ich eigentlich zum letzten Mal darüber nachgedacht, ob ich jemandem etwas schuldig geblieben bin? Ob ich jemandem ungerecht gegenüber gewesen bin und es mir einfach so aus dem Gedächtnis verging? Ihr Lieben, interessant an diesem Text ist, dass nicht Jesus die Anklage formuliert. Die Anklage führt die mangelnde Gerechtigkeit ganz allein. Doch Jesus verdeutlicht, wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir, dass Gott mit unserer Weise, Gerechtigkeit zu definieren, nicht nur zufrieden sein kann. Wir es selbst ja vielleicht auch nicht sind. Und Jesus gibt, um im Bilde zu bleiben, eine Unwetterwarnung heraus. Jesus sagt, warum beurteilt ihr nicht euch selbst, von euch selbst aus, was Gottes gerechten Willen entspricht? Wenn du dich zusammen mit deinem Gegner auf dem Weg zum Machthaber befindest, bemühe dich unterwegs mit aller Kraft um eine Versöhnung mit ihm, damit das nicht passiert. Er zerrt dich vor den Richter und der Richter übergibt dich dem Gerichtsdiener und der wirft dich ins Gefängnis. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Gericht, da zucke ich schon zusammen. Und ich habe mich gefragt am Anfang der Woche, will ich wirklich über Gericht predigen? Ist das überhaupt noch schick? Wir sind doch eigentlich alle froh, dass die berühmten Gerichtspredigten von vor 20, 30, 40 Jahren endlich abgeschafft sind. Und Gott sei Dank setzt vielleicht mancher im Inneren dazu. Wirklich über Gericht predigen? Das war der Punkt, wo ich echt überlegt habe, einen ganz anderen Predigttext zu wählen. Wie unbequem doch dieser Text ist. Denn ich predige wirklich nicht gern übers Gericht. Viel lieber sind mir die Worte des Evangeliums, der frohen Botschaft. Wir hören doch alle lieber von den schönen Zukunftsaussichten des Reiches Gottes. Aber Jesus gibt eine Unwetterwarnung heraus. Jesus zeigt auf, dass sich etwas ändern muss, dass etwas passieren muss. Und was passiert, wenn der Ernst der Lage nicht erkannt wird und wenn keine Warnungen herausgegeben werden, das konnten wir schon zu Genüge und können es immer wieder beobachten. Gefahren zu verschweigen ist unverantwortlich. Drohende Katastrophen herannahen zu sehen und niemanden davor zu warnen, das ist gefährlich. Deswegen ist ein Wetterbericht keine bloße Abendunterhaltung, sondern er kann Leben retten. Nimmt man Unwetterwarnungen entsprechend ernst. Und deswegen beleidigt Jesus seine Zuhörer und beleidigt auch uns nicht, wenn er sie fromme Schauspieler schimpft. Jesus stößt auch keine Drohung aus. Jesus hat keinen Spaß daran, Leute unnötig zu erschrecken oder zu beunruhigen. Jesus sieht vielmehr die dringende Notwendigkeit der Warnung. Achtung, es kommt schlechtes Wetter. Achtung, da braut sich etwas zusammen, das zu einer Katastrophe werden kann. Achtung, denn Jesus will nicht, dass Menschen umkommen müssen. Jesus hat auch keine Lust an Drohungen, sondern er hat Sorge um uns Menschen. Und es ist Jesus viel lieber, dass wir einmal erschrecken und dass uns einmal die Drohung vor Augen führt, was passieren könnte, als dass wir ganz entspannt ins Verderben geraten. Denn Jesus möchte nicht, dass Menschen in Katastrophen umkommen, weil sie sich in falschen Sicherheiten wiegen. Deshalb also diese höchst ungemütliche Warnung von Jesus. Deshalb also dieser sehr provozierende Satz, ihr frommen Schauspieler. Und deshalb die Drohung mit dem Gericht. Aber Jesus mag Gericht nicht wirklich. Jesus mag Gericht nicht. Und Jesus sieht sich selbst nie in der Rolle eines Weltenrichters oder Endzeitrichters oder gar des großen Vernichters. Jesus droht auch nicht damit, alle und jeden zu verderben. Solche Unterstellungen, die ihm oft untergeschoben werden, folgten erst im Laufe der Jahrhunderte, als man meinte, Jesus als solch ein Druckmittel einsetzen zu müssen. Nein, Jesus ist kein Freund von Gericht. Jesus ist kein Freund von Verurteilung. Jedoch, um der Gerechtigkeit Gottes willen, warnt er uns umso eindringlicher vor Ungerechtigkeit. Und er lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass ungerechtes Handeln Gericht mit sich bringen wird. Deshalb schweigt Jesus nicht, sondern deshalb spricht er auch vom Gericht. Und Jesus liebt das Leben. Und Jesus liebt die Gerechtigkeit. Und Jesus liebt uns Menschen. Und deswegen möchte er, dass alle Menschen unter der Gerechtigkeit Gottes leben können. Dass alle Menschen ihr Leben gerecht entfalten können. Dass alle Menschen Chancen bekommen, glücklich und froh zu sein. Wie kann das gelingen? Jesus spricht von Umkehr. Jesus spricht von Revision. Etwas anders tun, als man es bisher getan hat. Etwas anders denken, als man es bisher gedacht hatte. Jesus spricht von Vergebung. Darum, dass ich selbst um Vergebung bitten muss, bei den Menschen, denen ich ungerecht gegenüber gehandelt habe. Und Jesus lädt ein, umzukehren, auf dem Weg. Er sagt, wenn ihr schon auf dem Weg seid, da ist schon etwas passiert, da ist schon eine Richtung angegeben. Wenn ihr schon auf dem Weg seid, ist es immer noch nicht zu spät, umzukehren, einander zu vergeben, die Dinge in Ordnung zu bringen. Jesus lädt uns ein. Er will uns keine Angst einjagen, sondern Jesus möchte, dass wir nicht nur überleben, sondern dass wir gut leben. Manchmal hat Jesus Angst um uns, weil er uns liebt, weil er Hoffnung für uns hat. Und deswegen sagt er, die Zeichen dieser Zeit könnt ihr nicht deuten. Und was sind die Zeichen dieser Zeit, von denen Jesus spricht? Unwetter, Erdbeben, Blitz, Donner, Hagel? Nein, Jesus selbst sieht sich als das Zeichen der Zeit. Jesus selbst sieht sich als dieses Zeichen, das Umkehr ermöglicht. Dieses Zeichen, das Neudenken ermöglicht, das einlädt, mitten auf dem Weg Versöhnung und Vergebung zu suchen. Jesus sagt zu den Menschen, ihr könnt das Wetter deuten, aber dieses Zeichen der Zeit, das ich bin, das erkennt ihr nicht. Jesus ist Gottes Besonderes. Außergewöhnliches Zeitzeichen, nicht nur damals, als es um die Frage ging, wer ist denn nun der Messias und wer nicht, sondern auch heute, wo es darum geht, wie treffen wir für uns und für unser Leben und für das Leben unserer Mitmenschen gute und gerechte Entscheidungen. Jesus ist Gottes besonderes, außergewöhnliches Zeitzeichen, gerade heute, wo wir oft so machtlos scheinen, wo uns so oft die Hände gebunden sind, wo uns nichts bleibt, um gegen Diktatoren und Kriegstreiber wirklich vorzugehen. Jesus ist Gottes besonderes, außergewöhnliches Zeitzeichen, um im Bild zu bleiben, das gute Wetter in Person. Das Zeichen der Zeit ist Gnade. Das Zeichen der Zeit ist gerechtes Leben. Mit Christus ist das möglich. Heute, hier und jetzt. Amen.
Es wurde schon angesprochen, wir können vieles nicht verändern. Aber wir können Gott bitten, es zu verändern. Und das wollen wir jetzt tun. Unser Vater im Himmel, danke, dass nur du uns Kraft zu einem geheiligten Leben geben kannst. Danke für deinen Geist, der uns lenken und leiten will. Danke, dass wir mit unseren Bitten zu dir kommen dürfen. Wir bitten für die Verantwortlichen in Stadt und Land, Wirtschaft und Politik, dass sie nach dir fragen und Orientierung bei dir suchen. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten für die Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt und bedrängt werden, um Kraft zum Durchhalten. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten für Menschen, die Hunger leiden, dass ihre Not gelindert wird und Gaben gerecht verteilt werden. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten für Menschen, die in den Krisengebieten unserer Welt leben müssen. In der Ukraine, Russland, Israel, Gazastreifen, Libanon, in Ländern Afrikas, in Ländern ohne Frieden, in den vom Feuer betroffenen Ländern und Städten, in Erdbebengebieten. Wir bitten, schenke du Weisheit für die richtigen Unterstützungen und dass die Opfer die notwendige Hilfe erfahren. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für Ehen und Familien mit Problemen unterschiedlichster Art, dass deine Werte erkannt und zur Hilfe werden. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Gemeinde hier, für altgewordene Geschwister, für kranke und einsame Geschwister, um Gesundheit und Kraft, um Bewahrung ihres Glaubens und ihrer Treue und für die Trauernden um Trost. Für Menschen im medizinischen und pflegerischen Bereich um Kraft für ihren Dienst. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Wir bitten für das Volk Israel um Schutz und Frieden, für Menschen, die leiden in Gaza und Israel, für die Trauernden in Gaza und Israel und im ganzen Nahen Osten. Wir beten für Juden und jüdische Gemeinden in Deutschland, dass sie ohne Angst und in Sicherheit leben. Wir bitten gemeinsam, Herr, erbarme dich.
Ja, zum Segen steht bitte auf. Ich lese Worte aus dem Buch Nehemia. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.